Ja, guten Morgen zusammen. Ich habe euch hier was mitgebracht. Einen Würfel. Und ich möchte euch ein bisschen was an diesem Würfel heute deutlich machen. Ich habe es auf dem Herzen, seit langem mal wieder über Hauskreise zu predigen. Und habe festgestellt, dass es früher sozusagen mein Leib- und Magenthema war und dass es ein bisschen zurückgegangen ist. Aber also es ist normalerweise so, dass wenn man hier zu der Gemeinde kommt, dass man dann relativ schnell merkt, da gibt es Hausgruppen und man wird gefragt, willst du nicht zu uns in den Hauskreis kommen und so weiter. Und das ist ja auch richtig so. Aber oft wird nicht so richtig verstanden, ja wieso, weshalb, warum, was macht das für einen Sinn. Und auf der anderen Seite stelle ich fest, dass Leute, die auch schon langjährig im Hauskreis sind oder waren, irgendwo da nicht mehr so richtig einen Bezug zu haben. Und es zu so einer Verpflichtung geworden ist. Man empfindet das so als so Korsett. Man muss das irgendwie machen. Das wird irgendwie so erwartet. Das ist meistens dann der Fall, wenn man das Hauskreisleben als ein Korsett empfindet, wenn man den Sinn nicht mehr so richtig versteht. Wenn man nicht mehr so richtig weiß, also wofür machen wir das überhaupt? Was soll das eigentlich? Ne? Dann fällt es einem schwer, sich zu motivieren und zu sagen, ja, das ist richtig cool, das machen wir. Es sei denn, man hat einen Hauskreis, wo man sowieso mit seinen Freunden zusammen ist, mit dem man gerne Zeit verbringt. Aber wir werden sehen, das ist ja nicht der erste und vorrangige Zweck eines Hauskreises. Ja? Ich möchte mal damit anfangen zu sagen, dass ein Hauskreis eine Kleingruppe ist, in der es nicht nur darum geht, dass man nett miteinander umgeht, sondern eine Gruppe von Nachfolgern, die eine Sache gemeinsam haben wollen. Die wollen nämlich gemeinsam Jesus nachfolgen und die wollen sich da gegenseitig bei helfen. Das ist eigentlich sozusagen das Wesen von einem Hauskreis und damit heißt das, das Erste und Wichtigste ist, dass Jesus im Zentrum ist. Nicht die Gruppe ist im Zentrum, nicht die Menschen sind im Zentrum, sondern Jesus ist im Zentrum. Er ist der Grund, wieso wir uns versammeln. Gut, da könnte man sagen, das haben wir ja hier auch im Gottesdienst. Aber in der kleinen Gruppe geht es nochmal auf eine andere Art und Weise und da werde ich noch was zu sagen. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Also nicht im Namen der Gruppe, nicht im Namen der Menschen dieser Gruppe, nicht im Namen des Hauskreisleiters, sondern in Jesu Namen. Da ist er mitten unter ihnen. Jesus im Zentrum. Das ist das Wesen von Hauskreis. Das ist das Wesen von den Kleingruppen, die wir haben in der Gemeinde. Und ich möchte mal so fragen, ihr müsst jetzt nicht laut antworten oder so, aber einfach mal nur so die Frage in den Raum stellen. Was glaubt ihr, ist der Grund, wieso es Gemeinde gibt? Was ist der Grund, wieso es Gemeinde gibt? Und da habe ich diesen Würfel mitgebracht, um euch zu verdeutlichen, was der Grund ist, wieso es Gemeinde gibt. Dieser Würfel ist ja ein räumliches Gebilde. Und der hat jetzt hier, das ist so schön praktisch, der hat jetzt so eine Achse in die Tiefe, in die Breite und in die Höhe. Der hat sozusagen drei Dimensionen, Höhe, Breite, Tiefe. Und daran möchte ich euch mal was deutlich machen. Ich habe das auch versucht, da so ein bisschen zu symbolisieren, aber ich habe das Ding trotzdem nochmal rausgeholt, um euch zu zeigen, was ich damit meine. Ja, durch diese drei Dimensionen entsteht ja auch ein Körper, ja, oder ein Raum, sage ich jetzt mal, da drin. Also, der erste Grund, den habe ich gerade schon gesagt, wieso Gemeinde existiert, und das ist auch der Grund für jede Kleingruppe, für jeden Hauskreis, ist die Anbetung. Ja, ist die Anbetung. Es geht darum, dass wir Gott in den Mittelpunkt stellen, ihn anbeten. Man könnte auch sagen, das ist Lobpreis oder man könnte sagen, das ist Ehrfurcht vor Gott oder also alles, was in Richtung Gott gerichtet ist. Das ist sozusagen die erste Dimension von Gemeinde. Die zweite Dimension ist, dass die Gemeinde einen Auftrag hat. Sie hat den Auftrag, das Evangelium zu verkünden. Wir haben gerade das Abendmahl gefeiert und ihr findet diese drei Dimensionen übrigens auch im Abendmahl. Da heißt es nämlich, ihr verkündigt durch das Abendmahl, durch das Einnehmen des Abendmahls den Tod des Herrn, bis er kommt. Es ist eine Verkündigungshandlung. Es ist eine Proklamation. Es ist etwas, was sich nach außen richtet. Und den Bereich der Gemeinschaft. Der ist es irgendwie klar, weil wir als Menschen soziale Wesen sind und deswegen klar Gemeinschaft. So. Wir haben also jetzt drei Kanten, die einen Raum erzeugen. So wie bei diesem Würfel. Und dieser Raum, in diesem Raum bewegt sich was. Ich glaube, das ist der Raum des Christseins. Ich nenne das mal so. Ich glaube, es gibt kein Christsein, was nicht auf Gott ausgerichtet ist. Das ist schlicht und ergreifend kein Christsein. Es gibt kein Christsein, was sich nur damit beschäftigt, zu den Menschen zu gehen. Und es gibt auch kein Christsein, was individuell passieren kann. Oder was sich nur ausschließlich in Gemeinschaft stattfindet. Sondern wir brauchen immer diese drei Dimensionen, um diesen Raum des Christseins zu erleben. Klar, da gibt es mal Zeiten, da hat man schwerpunktmäßig vor Augen, Gott anzubeten, wie nächsten Freitag. Da gibt es Zeiten, da hat man mehr Gemeinschaft, man dient einander und so weiter. Es gibt Zeiten, wo man sich aufmacht, um Menschen tatsächlich von der Liebe Gottes was weiterzugeben oder es in Handlungen auszudrücken, in Diakonie, in Hilfeleistung. Aber all diese drei Bereiche, drei Dimensionen, die müssen immer da sein. Das ist der Raum des Christseins. Das ist der Raum des Glaubens. Und ich denke, wir könnten uns mal jetzt den Auftrag angucken. Da hat Jesus, bevor er zum Vater zurückgegangen ist, seinen Jüngern Folgendes gesagt. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Nachfolgern. Dabei sollt ihr sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen und sie belehren, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch jeden Tag bis an der Weltende. Und ich möchte mal dieses Bild von diesem Raum nutzen, um diese Bibelstelle zu verdeutlichen. Das ist also wieder der Raum. Es gibt drei Dimensionen. Die erste Dimension sagt Jesus am Anfang und am Ende. Mir ist alle Macht gegeben. Der Vater hat mir alle Macht gegeben. Und, sozusagen als Sandwich von unten, ich bin immer bei euch. Mit dieser Macht. Und das ist die geistliche Dimension. Das ist die geistliche Dimension des Raumes. Und dann sagt er, geht hin. Das ist sozusagen der praktische Auftrag. Das ist die zweite Dimension. Und das dritte ist, haltet oder lehret sie halten. Das ist der Bereich, der in Gemeinschaft stattfindet. Da könnte man auch sagen, da geht es darum, wie man im Glauben wächst oder wie man Jesus nachfolgt, was dazugehört, alles diese praktischen Dinge des Lebens. So, und auch hier sehen wir wieder, das ist der Raum des Christseins, der sich auftut, wenn Jesus sozusagen uns den Auftrag gibt. Und ihr werdet dieses Modell des Raumes und dass man sich eben nicht nur auf einer Achse bewegt, sondern irgendwo da drin, den werdet ihr an ganz vielen anderen Stellen sehen. Ich bringe gleich noch ein Beispiel, aber wollte euch erstmal das sagen. Jetzt möchte ich mal das ganz praktisch in den Hauskreisen verorten. Wir haben eine etwas andere Kultur und Lebensform und Vorstellung als die Menschen damals. Wenn es heißt, lehret sie halten, dann denken wir an Klassenräume, wo man belehrt wird, ja? Weil wir sind so gewohnt, dass Lehre sehr stark über einen Lehrer passiert, der einem was beibringt. Aber das hebräische Denken war ein völlig anderes. Da hat das Leben gelehrt, das Miteinander. Man hat gelernt von dem anderen, weil man sich unterhalten hat. Man hat gelernt, weil man was miteinander erlebt hat. Und ich glaube, das ist heute immer noch so. Wir können eine Dimension des Lernens erfassen, viel mehr, wenn wir in Gemeinschaft leben. Ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum Gemeinschaft von Gott, nicht nur weil wir so gemacht sind als soziale Wesen, sondern Gemeinschaft ist auch als Plattform des Lernens gedacht von Gott. Und deswegen ist in den Hauskreisen geht es auch darum, nicht zu lernen, indem sich da einer hinsetzt und erzählt einem was von der Bibel. Das darf auch passieren, das ist nicht das Problem. Aber eigentlich geht es viel mehr darum, wie wir miteinander leben. Wie wir miteinander leben, wie wir miteinander umgehen. Dann kommt es zu Situationen, da muss man mal drüber reflektieren, da muss man mal drüber nachdenken, warum hat man so reagiert, wie man reagiert hat. Was treibt einen, was sind so die Motive des Herzens und so weiter. Und das sollte im Prinzip passieren in den Hauskreisen. Dass das Miteinander nicht nur nett ist, damit man irgendwie freundschaftliche Beziehung pflegt oder so, das kann man auch anders machen, sondern es geht darum, dass wir uns als Nachfolger Jesu weiterentwickeln. Und deswegen glaube ich, ist das total wichtig, dass diese Art des Lehrens sozusagen in den Hauskreisen stattfindet. Wir lernen durch Begegnungen, durch Konflikte, durch gute Zeiten, durch schlechte Zeiten, durch Herausforderungen, durch Anteilnahme. Wenn wir einander erzählen im Hauskreis, wie es uns geht, wie es in unseren Familien abläuft, dann hat das was damit zu tun, dass wir uns ganzheitlich da hineinbegeben. Und dieses Ganzheitliche, das zeigt sich eben auch wieder in drei Dimensionen. Übrigens, dieser Raum des Christseins ist durchdrungen von der Gegenwart Gottes. Also wenn ich diesen Würfel hier nochmal sehe, was hier Schaumstoff ist, ist die Gegenwart Gottes. Ja, was hier Schaumstoff drin ist, ist die Gegenwart Gottes. Wenn diese drei Dimensionen da sind, dann ist das der Raum, wo Gott sich drin bewegt. Und jetzt will ich deutlich machen, dass er das ganzheitlich tut. Also Gott spaltet uns nicht auf, wie wir es oft tun, in praktische Wesen oder seelische Wesen oder geistliche Wesen, sondern das ist genau das Gleiche. Dass es wieder einen Raum ergibt, sozusagen der Raum, den das Hauskreisleben ausmacht. Da gibt es diesen Bereich, Da geht es um Beziehung zu Gott, da geht es um geistliche Prozesse, da geht es darum, wie verstehe ich Gott, da geht es darum, wie bete ich, wie lese ich in der Bibel, wie spricht Gott zu mir durch sein Wort, wie spricht Gott zu mir durch Menschen. Also diese Beziehungsdinge, die was mit Gott zu tun haben. Und dann geht es aber auch ganz klar um die seelischen Dinge, da geht es darum, wie geht es mir damit. Ja? Und es geht um die praktischen Dinge, was hat das denn für Konsequenzen im Leben? Was verändere ich denn in meinem Verhalten? Wie läuft gegenseitige Hilfeleistung? Wie können wir uns ganz praktisch auch unterstützen? Wieder diese drei Dimensionen. Und in diesem Raum, der durch diese drei Dimensionen aufgezogen wird, der ist durchdrungen von der Gegenwart Gottes. So stellt Gott sich Gemeinde vor. Habt ihr dieses Bild des Raumes, in dem Gott sich bewegt? Und das Ziel des Hauskreislebens ist eigentlich, dass in diesem Raum Auferbauung geschieht. Gegenseitige Hilfeleistung, gegenseitige Ermutigung, Trost, das sind ja mehr so diese seelischen Komponenten. Aber eben auch immer wieder der Hinweis, Gott ist größer, Gott ist bei uns, Gott verlässt uns nicht und Gott ist alle Macht gegeben. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben und er verspricht uns, er ist mitten unter uns, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen. Es ist eigentlich sehr schlicht, aber das macht Hauskreise aus. Wir vergessen das manchmal und ich möchte uns einfach das in Erinnerung rufen und immer wieder uns ermutigen dazu, uns auf das Wesentliche zuzubewegen, wenn wir uns treffen in unseren Gruppen. Ja? So, jetzt will ich mal zu einem praktischen Text kommen, den der Petrus geschrieben hat in seinem Brief. Da heißt es im zweiten Kapitel von 1 bis 5, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug, alle Heuchelei, allen Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschlichen Milch, damit er durch sie wachse zur Rettung. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar, und lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott wohlannehmbar durch Jesus Christus. Ja, eine etwas schlechte Übersetzung, finde ich, also schwer zu verstehen, aber trotzdem, ich will uns da mal kurz durchleiten. Wenn das irgendwas mit Hauskreisleben zu tun hat, dann wollen wir mal gucken, was der Text uns dazu sagt. Was sollen wir tun, damit unser Leben im Miteinander, das bezieht sich nicht ausschließlich auf den Hauskreis, weiß ich auch, ja, was unser Miteinander ausmacht, was sollen wir tun, damit Jesus im Zentrum ist und wirksam werden kann? Und das habe ich mal dunkelrot gemacht. Wir sollen ablegen, wir sollen nach etwas begierig sein, wir sollen zu ihm kommen, wir sollen uns aufbauen lassen durch ihn. Das sind die Sachen, die wir tun sollen, damit wirklich in unseren Gruppen Jesus im Zentrum ist und wir am meisten davon profitieren. Und dann steht da noch, was wir ablegen sollen. Und da sind die hellroten Worte. Das ist Bosheit und Trug und Heuchelei und Neid und üble Nachrede. Und wir sagen, sowas gibt's doch bei uns in den Hauskreisen nicht. Wir sind da alle viel zu beherrscht dafür. Ne? Der Petrus hätte das nicht geschrieben, wenn das nicht ein Tatbestand wäre, der wirklich real gewesen war unter Christen. Unter Leuten, die Jesus nachgefolgt sind. Wäre das nicht der Fall gewesen, hätte er das nicht schreiben brauchen. Also ich gehe mal davon aus, so weit weg ist das nicht von uns. Vielleicht sind wir wirklich etwas disziplinierter im Miteinander und haben gelernt, wie man höflich miteinander umgeht. Und deswegen platzt das nicht alles so raus. Aber was ist in unseren Herzen? Was ist in unseren Herzen? Und er sagt, lass das sein. Bos, Trugheit, Heuchelei, Neid und üble Nachrede ist alles, was Gemeinschaft zerstört. Das ist alles, was nicht gut ist. Lasst das sein. Legt das ab. Ich habe mich mal hingesetzt und habe versucht herauszufinden, was denn das Problem in Jesu Hauskreis war. Jesus hatte auch einen Hauskreis. Ja, so 12 Jünger um sich geschart. Die haben aber mehr gemacht, als dass sie sich einmal in der Woche oder zweimal in der Woche oder alle zwei Wochen irgendwo zu Hause getroffen haben, sondern die waren den ganzen Tag miteinander unterwegs. Ja, die kannten ihre Körpergerüche, die wussten, wer schnarcht, die wussten, wem was schmeckt. Die kannten sich viel, viel mehr, als wir uns kennen. Die haben das Leben wirklich geteilt, also auch ganz praktisch. Und ich habe mich gefragt, was ist dein Hauptproblem gewesen, Jesus, in deiner Hausgruppe, in deinem Hauskreis sozusagen, in deiner Truppe? Und ich bin darauf gestoßen, dass das Hauptproblem war, ist, dass sie sich gefragt haben, wer ist denn der Größte unter uns? Wer ist denn der Größte unter uns? Und eigentlich kann man daraus schließen, das ist diese Frage danach, welche Bedeutung habe ich, auch innerhalb einer Gruppe? Wir haben ja einige hier, die sind jetzt noch nicht so oft hier gewesen, manche, ich glaube, das erste Mal. Wenn ihr hier hinkommt, dann ist es völlig normal, dass man sich versucht zu positionieren. Falle ich auf? Welche Position habe ich hier? Werde ich wahrgenommen? Da passiert ganz viel, ganz viel. Und je mehr man in einer Gruppe hineinwächst, umso ruhiger wird man in diesen Fragestellungen. Weil Vertrauen entsteht, weil man sich kennt, weil man weiß, ne, wie das alles so funktioniert und so weiter. Unsicherheiten fallen weg, etc. pp. Aber es bleibt immer die Frage, welche Bedeutung habe ich? Und die Frage, wer ist der Größte unter uns, ist oft eine tiefgreifende Frage, welche Bedeutung habe ich eigentlich im Hauskreis? Ist das jetzt egal, ob ich komme oder nicht? Fragt mal jemand nach. Oder wie geht es den anderen damit? Interessieren die sich für mich? Das sind natürlich ganz tiefe menschliche und auch ganz berechtigte Fragen. So, und dann habe ich mir das angeguckt, diese Frage von den Jüngern. Ja, die haben also sich überlegt, wer wohl der Größte ist. Und im Grunde ist dieser Text hier, Bosheit, Trug, also Betrug, Heuchelei, Neid und übles Nachreden und sowas, spielt alles in dieser Fragestellung eine Rolle. Und Petrus sagt, legt das ab. Beschäftigt euch nicht mit der Frage eurer Bedeutung. Jetzt habe ich aber gerade gesagt, das ist was total Natürliches und Normales. Aber dann kann man vielleicht sagen, legt da nicht so viel Wert drauf. Sondern deine Beziehung zu Gott ist das eigentlich Maßgeber, weil er will dir Bedeutung geben. Und er gibt dir deswegen Bedeutung, weil er dich liebt. Du hast deswegen Bedeutung, weil Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist und deine Sünden weggenommen hat. Das gibt dir Bedeutung. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Wenn du annimmst, dass Jesus für dich gestorben, gelebt hat, gestorben ist, auferstanden ist und zum Vater zurückgegangen ist und den Heiligen Geist gesendet hat, damit du eine Beziehung zu Gott haben kannst. Das ist das Evangelium. Das gibt dir Bedeutung. Nicht in erster Linie, wie Menschen dich sehen und vergleichen und überlegen. Ja? Sondern das Evangelium von der Liebe Gottes. Das ist das, was uns Bedeutung gibt. Ich habe mich also hingesetzt und mal studiert. Und dann ist mir Folgendes aufgefallen. In Matthäus 18, Vers 1, da fragen die Jünger Jesus, wer denn wohl der Größte sei. Die fragen ihn. Also die haben sich damit beschäftigt, nach der Frage, wer ist der Größte? Und dann haben sie Jesus die Frage gestellt. Ja, und Jesus hat dann nicht so reagiert, wie sie es erwartet haben, sondern er hat gesagt, das ist nicht die richtige Frage. So. Und dann heißt es in Markus 9, Vers 34, dass Jesus sie fragt, worüber sie denn nachgedacht haben oder worüber sie sich unterhalten haben. Und worum ging's? Wer denn wohl der Größte unter ihnen sei? Darüber haben sie sich unterhalten. Da heißt es, sie aber schwiegen, denn sie haben sich darüber unterhalten, wer wohl der Größte unter ihnen sei. In Lukas 9, Vers 46, da steht dann Folgendes. Sie haben nicht mehr sich darüber unterhalten, sondern dass eine Überlegung unter ihnen aufstieg, wer wohl der Größte sei. Und Jesus erkannte das. Merkt ihr was? Die waren erst ganz, ganz offen und unbelastet, haben sich darüber unterhalten und haben Jesus gefragt, wer ist denn wohl der Größte unter uns? Und Jesus sagt, n-n. Dann haben sie gemerkt, okay, da können wir jetzt nicht mehr mit zu Jesus gehen. Jetzt machen wir das mal so unter uns halt. Und Jesus kommt und deckt das auf. Und es ist ihnen praktisch peinlich, sie schweigen dazu. Und hinterher ist das sogar so weit, dass die gar nicht mehr miteinander über diese Frage reden, aber alle noch darüber nachdenken. Das meine ich mit religiöser Selbstdisziplin. Ja, so wir wissen, wie wir uns zu benehmen haben. Und die Jünger haben es auch gelernt. Aber ihr Herz blieb unverändert. Und genau das kann uns im Hauskreisleben passieren. Wir wissen, wie wir miteinander reden müssen. Wir wissen, was wir tun dürfen, wie wir auftreten dürfen und was wir besser sein lassen. Das ist so ein bisschen soziale Kontrolle. Ja? Aber ist unser Herz deswegen verändert? Oder treibt uns die Frage nach unserer Bedeutung, wer denn wohl der Größte ist? Betreibt die uns? Oder welchen Stellenwert habe ich, diese Frage? Welche Bedeutung habe ich? Also, Jesus hat sie also zurechtgewiesen in dieser Frage Und dann habe ich noch eine weitere Bestätigung gefunden und dann möchte ich den Text mal mit euch lesen. Das ist so der Haupttext jetzt, und zwar in Matthäus 23. Da hat Jesus nämlich irgendwie so gedacht, so, ich muss mal irgendwie Klartext reden mit denen. Ich muss denen mal wirklich sagen, was das mit Bedeutung und Bedeutsamkeit so auf sich hat. Also wenn das weiter so geht in meiner Truppe, dass die immer nur darüber nachdenken, bin ich besser als der oder ist der wichtiger als ich oder so. Solange das läuft, gibt es ein Problem. Die Herzen müssen verändert werden. Irgendwie darf das nicht diesen Stellenwert haben, den es hat. Und das werden wir gleich lesen. Und zwar ist das relativ am Ende des Matthäus-Evangeliums. Aber zwischendurch ist mir noch aufgefallen, die Jünger waren ja nicht die einzigen, die sich diese Frage gestellt haben. Naja, da kommt die Mutter von Johannes und Jakobus zwischendurch und hat da auch noch mitgemischt in dieser Fragestellung nach Bedeutung und Anerkennung und wollte doch gerne, dass ihre Jungs im Himmel hinterher rechts und links neben Jesus sitzen. Boah, das war der irgendwie ziemlich wichtig. Ne? Das hat natürlich ein bisschen Stress in der ganzen Truppe verursacht, weil sind die was Besseres? Ja? Sind die was Besseres? Also die Frage nach der Bedeutung ist immer wieder da. Die Frage nach meiner Stellung in einer Gemeinschaft, die stellt sich übrigens nicht nur bei Christen, sondern ist zutiefst menschlich. Und sie betrifft uns deswegen alle und sie betrifft uns deswegen auch in den kleinen Gruppen. So, jetzt zu dem Text. Ich habe das mal überschrieben mit gottgewollten Beziehungen. Gottgewollte Beziehungen. Wie will Gott, dass Beziehungen dargestellt sind? Da redete Jesus zu den Volksmengen und zu seinen Jüngern und sprach, auf Moses Lehrstuhl haben sich die Schriftgelehrten und die Pharisäer gesetzt. Alles nun, was sie euch sagen, das tut und haltet, aber handelt nicht nach ihren Werken. Denn sie sagen es und tun es nicht. Sie binden aber schwere und schwer zu tragende Lasten zusammen und legen sie auf die Schultern der Menschen. Sie aber selbst wollen sie nicht mit ihrem Finger bewegen. Alle ihre Werke aber tun sie, und das ist jetzt entscheidend, tun sie, um von den Menschen gesehen zu werden, bedeutsam zu sein, berühmt zu sein, bekannt zu sein. Denn sie machen sich Gebetsriemen und breite Quasten und erinnern, tolle Erscheinung. Und sie lieben es, den ersten Platz bei den Gastmählern und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßung auf den Märkten und von den Menschen Rabbi genannt zu werden. Das füttert ihr Herz. Das nährt ihre Bedeutsamkeit. Ihr aber lasst euch nicht Rabbi nennen, denn einer ist unter euch Lehrer, ihr alle aber seid Brüder und Schwestern. Ihr sollt auch nicht jemanden auf der Erde euren Vater nennen, denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel. Lasst euch auch nicht Meister nennen oder Chef oder Boss oder was weiß ich, denn es ist nur einer eurer Meister, der Christus. Der Größte aber unter euch soll euer Diener sein. Wer sich aber selbst erhöhen wird, der wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Jesus nimmt hier das Negativbeispiel der Pharisäer und der Schriftgelehrten. Und er zeigt an denen auf, welche falsche Grundhaltung da ist, dieses Bedürfnis nach Bedeutung über die Menschen abzudecken und zu stillen. Ja? Die bewegen sich entsprechend, die geben sich entsprechend. Die, ja, es ist viel Schau, viel Schaum, viel Heuchelei. Alles nur, dass sie von den Menschen, wie heißt es hier, dass sie von den Menschen gesehen werden. Dass sie bekannt sind, dass sie berühmt sind. Und diese ganze Haltung der Pharisäer, die war geprägt von dem Wunsch, was Besonderes zu sein. Ja, was Besseres zu sein. Geistlicher, gesetzestreuer. Und dann ist das auch mit dem Titel, ist ganz wichtig. Wollten Rabbi genannt werden. Ja? Und die Frage, wer ist der Größte? Diese Frage war geklärt bei den Pharisäern. Und die Frage war beantwortet, wer der Größte ist. Unter den Pharisäern war diese Frage beantwortet. Sie waren die Größten. Ja? Und das haben sie auch alle spüren lassen. So, Hauskreisleben sollte jetzt gekennzeichnet sein von gottgewollten Beziehungen. Und damit meine ich nicht, dass Gott nur Beziehungen will, sondern wie die aussehen sollen. Und dazu möchte ich drei Punkte nennen, die ich da wichtig finde. Erstens, gottgewollte Beziehungen zueinander haben was zu tun mit dem Denken über mich selber. Die Pharisäer haben ein bestimmtes Denken über sich selber gehabt. Es gibt diese beiden Möglichkeiten, dass wir zu hoch über uns selbst denken. Die Pharisäer sind da ein schönes Beispiel dafür. Oder dass wir zu gering von uns denken. Und ich glaube, viele von uns denken viel zu gering von sich. Und beides führt im Grunde dazu, dass diese Frage nach Bedeutsamkeit und Stellung innerhalb einer Gruppe so ein hohes Gewicht hat. Wenn ich schlecht bin oder mich schlecht fühle, dann werde ich ja irgendwie besser, wenn ich mich mit jemandem vergleiche, der noch schlechter ist. Kennt ihr das? Dieses ganze Vergleichsdenken ist ganz viel genährt von unserem Selbstbild. Ja? Oder ich schaue auf jemanden herab, sagen wir. Ja, warum? Weil wir uns vergleichen. Wir machen Niveaus. Wer ist wohl der Größte? Ja? Wir sehen Defizite bei anderen Menschen und denken dann, oh, dann ist meins nicht ganz so schlimm. Wir sollten Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen. Wir sollten für unsere eigenen Sünden Buße tun. Und oft hat es damit zu tun, dass wir unsere eigenen Defizite nicht ertragen können. Und dann fangen wir an, das zu relativieren oder irgendwie angenehmer zu gestalten. Aber die Bibel sagt ganz klar, deine Bedeutung hast du nicht, weil du gut bist, weil du schlecht bist, weil du Defizite hast oder besondere Begabung hast oder was besonders gut kannst oder so, hat nichts mit deiner Bedeutung zu tun. Deine Bedeutung ergibt sich daher, weil Gott dich liebt, wie du bist. Was können wir tun? Wir können natürlich sagen, ja, okay, der Petrus sagt, legt ab und so weiter. Und ja, aber was können wir tun? Wir können wirklich zu unserem Herrn gehen und wir können ihn fragen, was denkst du denn über mich? Mich interessiert jetzt nicht mehr so viel, was Menschen über mich denken. Ich möchte jetzt mal wissen, was du über mich denkst. Und ich habe das mal gemacht. Ich begleite ja manchmal Leute und dann habe ich mal einem eine Hausaufgabe aufgegeben und habe gesagt, schreib mir mal bitte auf, was Gott dir darauf antwortet. Und dann erzählst du mir das mal. Wir kennen ja dieses Wort, Eigenlob stinkt. Aber wenn Gott etwas über dich sagt, ist das kein Eigenlob. Das ist ein Fremdlob. Gott lobt dich. Und das lasst uns mal gegenseitig sagen, in der Hinsicht, dass wir uns nicht dafür schämen, wie Gott über uns denkt. Der denkt nämlich so positiv über dich. So positiv. Weil er dich so lieb hat. Und vielleicht ist das einfach auch was für einen Hauskreis mal zu machen. Ja? Möchte ich einfach mal empfehlen. Wir sollten uns in unseren Hauskreisen zu Sprachrohren Jesu machen und Gutes zu sprechen. Wir sollten das sagen, was wir glauben, was Gott über den anderen denkt. Was Gott über den anderen denkt, nicht was ich über den anderen denke. Und das segnen, gut sprechen, Positives über jemanden sagen. Deswegen ist das im direkten Gegensatz zu dem der üblen Nachrede, wie wir gelesen haben. Segnen ist genau das Gegenteil von übler Nachrede. Zweiter Punkt. Gottgewollte Beziehungen haben ganz viel nicht nur mit meinem Denken über mich selber zu tun, sondern auch mit meinem Denken über den anderen. Wenn ich in dieses Vergleichsmuster hinein stolpere, dann betrachte ich auch immer den anderen, bewerte immer den anderen und sehe den im Vergleich zu mir selbst. Ja? Das ist doch normal. So. Also hat das was damit zu tun, wie ich mich selber sehe und hat das damit zu tun, wie ich den anderen sehe. Und ich kann mich gut erinnern, Babson, sei mir nicht böse, dass ich dich jetzt mal als Beispiel nehme, dass es eine Zeit gab, wo du sehr viel an dir gezweifelt hast und gesagt hast, andere können das doch viel besser als ich. Und ich, ne, und so dieses Standing zu sagen, ich stehe zu dem, wo Gott mich berufen hat, das war irgendwie nicht so da. Das hat sich zum Glück geändert und ich bin sehr froh drum. Gott hat da wirklich viel gemacht in deinem Herzen. Und da ist mir so aufgefallen, wir denken oft so, ach, ob ich das jetzt mache oder jemand anders, ist doch egal. Andere können sowieso alles viel besser und so weiter. Und dann bin ich wieder bei den anderen. Und ich denke immer, ich kann dann denken, die anderen sind schlechter als ich oder ich kann ständig denken, die anderen sind alle besser als ich. Das ist die andere Seite der Medaille. Fakt ist auf jeden Fall, dass mein Denken über die anderen mir in keinster Weise weiterhilft. Das hilft mir in keinster Weise weiter. Sondern ich muss wegkommen von diesem Vergleichsdenken. Und Gott ermuntert uns dazu, dass wir uns nicht im Vergleich zu jemand anders sehen, sondern im Hinblick auf seine Zusagen, in seinen Zuspruch. Ja? Also, der andere soll jetzt nicht Negativbeispiel oder Positivbeispiel sein für dich, um dich zu vergleichen, sondern finde heraus, wo man dem anderen dienen kann. Das ist sozusagen die Gegenmaßnahme. Wo ist praktische Hilfe möglich? Wo ist Zuspruch hilfreich, wo ist Trost hilfreich, wo sind wir in diesem Raum, in dem Gott drin ist, im Hinblick auf diese drei Dimensionen? Gott zu beachten, sich seelisch zu dienen, durch Trost, durch Ermutigung und so, und praktisch sich zu helfen. Da will sich Gott drin bewegen. Und du kannst ein Teil davon sein, das zu fördern, das praktisch werden zu lassen, umzusetzen. Jesus sagt nämlich an dieser Stelle auch, wo die Frage ist, wer ist der Größte unter euch, da nimmt er immer ein Kind. So. Und dann sagt er hier, so, werdet wie die Kinder. Und Petrus hat das ja auch gesagt, ne, ihr sollt das so sein, so wie die kleine Kinder unverfälschte Milch gierig haben wollen. Ich weiß nicht, wer Kleinkinder hat, also bei uns ist die Zeit lange her. Aber wenn unsere Kinder gierig nach der Muttermilch waren, das war schon filmreif. Ne? So, das ist das Bild, was der Petrus da verwendet, gierig zu sein nach dem unverfälschten Guten von Gott. Und das haben die ja nicht bewusst gemacht, die Kinder. So, das war einfach, das gehörte eben zum Kindsein dazu. Und Jesus nimmt ein Kind und stellt es in die Mitte und sagt, werdet so wie die Kinder. Und unter anderem sagt er dann über dieses Kind, wer so ein Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Der nimmt mich auf. Wenn ich also überlege, dass ich jemandem dienen, dann kann ich sozusagen in meinen Gedanken sagen, so, das ist wie, als würde ich Jesus dienen. Oder ich diene Jesus. Was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan, hat Jesus gesagt. So, also siehe Jesus in dem anderen und so erkennst du auch Jesus wirksam im Hauskreis. Ich hoffe, ich male euch ein Bild von den Hauskreisen, was euch motiviert dazu zu sagen, ja, das sind die Orte, da komme ich richtig voran, da profitiere ich so richtig von. Da bin ich zutiefst von überzeugt, dass das auch wirklich möglich ist. Aber leider, ja, rasseln wir immer zurück in unserem Denken, in unserem Verhalten und kommen dann zu diesem Gefühl von Zwang und von Korsett, so wie ich es vorhin gesagt habe. Drittens, gottgewollte Beziehung zueinander und Dienstbereitschaft. Jesus sagt ja an dieser Stelle, der Größte aber unter euch sei euer Diener. Wer sich aber selbst erhöhen wird, der wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigen wird, der wird erhöht werden. So. Also diese Dienstbereitschaft in einer Gruppe, diese Bereitschaft, den anderen höher zu achten als sich selbst. Nicht nur immer auf das eigene zu schauen, nicht nur immer auf die eigene Bedeutung, nicht nur immer auf den eigenen Vorteil, auf den eigenen Profit zu achten, sondern den anderen zu fördern, zu stärken und so weiter. Das setzt wirklich Segen frei. Der Philipper sagt das mal an einer anderen Stelle so, dass wir das nicht aus Ruhmessucht oder aus Rechthaberei oder Eigennutz oder so, dass das keinen Platz in unserer Mitte haben soll, sondern dass wir demütig miteinander sein sollen und einander höher achten sollen als uns selbst. Weil er sagt, das ist genau die Haltung, die Jesus hatte. Jesus hat ja in seiner Hausgruppe seinen Jüngern total gedient. Klar, der hat die auch belehrt, der hat die zurechtgewiesen, alles Mögliche, ist mit denen durchs Leben gegangen. Aber eigentlich, die Fußwaschung ist das beste Beispiel dafür. Jesus hat seinen Jüngern gedient. Und diese Haltung, die Jesus hatte, die soll auch in unserem Herzen mehr und mehr sich breit machen. Okay, dann komme ich jetzt langsam zum Schluss. Was lernen wir für unsere Hauskreise, für unser Miteinander? Ich sag's mal ganz allgemein, aber das verdichtet sich ja dann, wenn wir wirklich eng zusammen sind und nicht so eher anonym wie hier. Ich glaube, das Erste ist, dass Jesus alles durchdringen möchte. Also ich nehme dieses Bild von dem Raum nochmal. Er möchte tatsächlich sich bewegen. Aber dazu müssen diese drei Dimensionen auch existent sein. Wenn ich also einen Hauskreis habe, das ist für mich eigentlich gar kein Hauskreis, in dem es nur um Gemeinschaft geht und Gott nicht so eine wichtige Rolle ist und auch andere sind jetzt auch nicht so wichtig, dann entsteht kein Raum, in dem Gott arbeiten kann. Ja? Wenn ich nur da sitze und wir machen nichts anderes, als Gott anzubeten, dann ist das an sich nett, aber eigentlich fehlen zwei Dimensionen, in denen Gott handeln will. Das ist unter uns, zwischen uns. Und im Hinblick auf das, was da draußen los ist, wo Leute Gott eben noch nicht kennen. Also, es braucht immer diese drei Dimensionen. So. Und Gott möchte alles durchdringen. Jesus möchte alles durchdringen. Unser Miteinander, unser Blick auf uns selbst, unser Blick auf den anderen, unser Reden übereinander, all das. Zweitens ist, ich glaube, dass der Hauskreis etwas Heiliges ist. Wir haben am Anfang gelesen, dass wir uns aufbauen lassen als lebendige Steine zu einem Haus, in dem Gott wohnt. Ich habe das jetzt mal Raum genannt, in dem Gott sich bewegt. Das ist ja dieses Bild vom Haus. Wir sind Steine und darin wohnt Gott. Gott ist nicht nur Hausherr, sondern der ist auch Baumeister. Der baut dieses Haus selber. Der baut sich dieses Haus aus uns und will dann darin wohnen. So sieht das aus. Das ist das Bild davon. Und insofern ist das was Heiliges. Gott wohnt in unserer Mitte. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich unter ihnen. Da bin ich zugegen. Das Dritte, was wir lernen können, ist, Gott will unsere Beziehung gestalten, indem wir anders über uns denken. Nämlich so, wie er über uns denkt. Indem wir das Gleiche tun im Hinblick auf die anderen. Und indem wir uns gegenseitig einander dienen in Unterordnung, wie er es uns vorgemacht hat. Ich glaube, Hauskreisleben ist sowas wie so eine Liebe-Lernschule. Dieses Gebot der Liebe, was Jesus sagt, als er gefragt worden ist, ja, fass doch mal alles zusammen, bring mal alles auf eine Essenz, da sagt er, liebe Gott, Dimension der Anbetung, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, könnte man auch wieder einen Raum draus entstehen lassen. Dieses Gebot der Liebe ist im Grunde das, was alles ausmacht, wo Gottes Reich wirksam ist, wo er gegenwärtig ist. Und Hauskreis sollte so ein Ort sein, wo wir ganzheitlich, nämlich praktisch, geistlich und seelisch uns gegenseitig dienen. Und das sehr bewusst tun. Okay, ich habe so überlegt, was kann man tun, um jetzt irgendwie daraus eine Handlung daraus folgen zu lassen. Was können wir jetzt tun oder was können wir in der nächsten Woche tun oder so etwas. Als Erstes möchte ich wirklich sehr ermutigen und ich hoffe, dass die Bibelstellen und das, was ich sonst so gesagt habe, dazu beitragen, jeden, der nicht in einem Hauskreis ist, dazu zu ermutigen, sich einer solchen Hausgruppe anzuschließen. Dann möchte ich die ermutigen, die wundgefahren sind an Hauskreisen. Ich möchte wirklich sagen, Gott ist damit nicht am Ende. Das ist nicht ein Endthema bei dir, sondern das wird er wieder beleben. Und er wird wieder sagen, das hat eine Bewandtnis, dass ich das tue. Dich mit Menschen zusammenzupacken, wo jetzt vielleicht dann nicht die erste Sympathie die erste Rolle spielt, sondern wo es darum geht, dass es ein Formungsprozess ist, Liebe zu lernen, vergeben zu lernen, ertragen zu lernen. Ja, sogar solche Worte werden in der Bibel genannt. Ertragt einander. Also ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber es ist so wesentlich für unsere Herzensveränderung. So wesentlich. So, das sind Sachen, die können wir jetzt nicht hier machen, aber die können wir entscheiden. Wir können jetzt sagen, ich mache das fest vor Gott. Ich möchte in diese Richtung gehen. Darüber hinaus würde ich gerne diejenigen, die erkannt haben, irgendeine dieser Dimensionen ist bei mir unterbelichtet, dass wir das vor Gott bringen und sagen, pass mal auf, da kann die Gemeinschaft kann unterbelichtet sein oder die Evangelisationssache, dieser Bereich oder der Bereich, einfach Beziehungen zu Gott zu pflegen, diese Dinge können irgendwo ja auch unterbelichtet sein. Und je weiter wir diesen Raum aufspannen können, desto mehr kann Gott sich bewegen da drin. Sozusagen, wenn diese Pfeile, die ich da gemalt habe, so Größenordnungen sind von Tiefe, Beziehungstiefe oder Wirksamkeitstiefe, dann entsteht ein größerer Raum. Dann ist er nicht mehr so klein wie der Würfel, sondern es wird größer. Und der Raum, wo Gott wirken kann, wird größer dadurch. Also lasst uns an diesen Dimensionen sozusagen arbeiten. Und das möchte ich jetzt eigentlich, würde ich vorschlagen, dass wir das machen, in diese Richtung zu beten. Haben wir Dinge, die untereinander nicht gut sind, bringen wir sie vor Gott. Haben wir Dinge, die vor Gott nicht gut sind, bringen wir sie vor Gott. Haben wir unseren Auftrag nicht hinreichend sozusagen Genüge getan, wir bringen es vor Gott. Lass uns das vor Gott bringen. Und dann lass uns Entscheidungen treffen, tatsächlich das Muster, was Gott uns gegeben hat, dadurch, dass Jesus uns ja vorgelebt hat, wie er das mit seinen Jüngern gemacht hat, dass wir das auch leben und uns dazu entscheiden, das so zu tun. Okay? Gut. Ich bete noch zum Abschluss und dann kannst du weitermachen, Joachim. Herr, ich möchte dir danken dafür, dass du wirklich in unserer Mitte leben willst, lebendig sein willst, wirksam sein willst und dass wir alle davon profitieren, weil das ist dein Herzenswunsch, das ist deine Liebesart, das ist deine Güte, das ist deine Barmherzigkeit, dass uns wirklich in jeder Hinsicht gedient wird, direkt von dir und auch untereinander, mittelbar und unmittelbar. Und ich danke dir so für unsere Hauskreise. Ich danke dir für unsere Gruppen, in denen wir uns ausstrecken nach dir. Ich danke dir auch, dass so jetzt was Neues anfängt für die Frauen. Ich möchte dich wirklich da um Segen bitten, dass diese Dinge passieren. Wo ja auch diese drei Dimensionen eine Rolle spielen. Körper, Seele und Geist. Danke, Jesus. Danke, dass du wirksam bist in unserer Mitte, Herr. Und durchdringe wirklich mit deiner heiligen Gegenwart unsere Hausgruppen. Darum möchte ich dich bitten. Danke, Herr. Und wir wollen jetzt, da wo wir festgestellt haben, Vergleichsdenken ist ein Problem oder die Frage der Bedeutsamkeit oder wie auch immer. Wir wollen das ablegen bei dir. Ich möchte das so hingeben und sagen, Herr, du bist derjenige, der über alles, über allem steht und du bist derjenige, der wirklich Bedeutung gibt. So befreie uns von diesem Vergleichsdenken, befreie uns von dieser drängenden Frage, was uns unser Wert ausmacht und lass uns erkennen, du hast uns erworben für einen teuren Preis am Kreuz. Und das, da können wir sehen, wie wertvoll wir sind. Du hast dein Leben für uns hingegeben. Danke dafür. Danke für deine Liebe. Amen.